Liebe Damen und Herren, zu Beginn ein herzlichen Dank an Werner Summ und Herrn Armbruster für die Einladung und auch die freundliche Begrüßung heute zu Ihnen zu diesem Thema zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Bevor ich weiterrede, hätte ich eine Bitte, wenn Sie der Meinung sind, das Reden ist nicht so günstig über die Lautsprecher, dass Sie es richtig hören, dann geben Sie mir bitte ein Signal, dann muss ich eventuell langsamer sprechen oder deutlicher wie immer. Vor 40 Jahren, im Mai 1980, war hier an dieser Stelle eine große Baugrube, einige Meter tief. Nach Abriss des damaligen Langhauses der Kirche wurde ein neuer, größerer Kirchenbau erstellt. In diesem Raum hier befinden wir uns direkt örtlich mittendrin im Thema zur Spurensuche zur Geschichte der Pfarrkirche St. Ulrich und der kirchlichen Bauten hier am Schenkenseller Pfarrwerk. In der nächsten Dreiviertelstunde werde ich Ihnen das in einem Vortrag nahebringen, hoffe ich doch. Dann gibt es eine kleine Pause und anschließend machen wir hier die Kirchenführung. Das Ende ist dann bis 17 Uhr vorgesehen. Wir haben auch absichtlich diese Tageszeit gewählt, damit man mit der nötigen Helligkeit plus Beleuchtung die einzelnen Dinge und die Ausstattung hier auch gut erkennen kann. Zum thematischen Rahmen dieses Vortrags und der Führung Wie schon eingangs gesagt, befassen wir uns heute mit den jetzt hier am Schenkenzeller Pfarrberg bestehenden kirchlichen Bauten. Wir haben die Kirche von 1774, die 1982 teilweise durch einen Neubau, also der Raum, in dem wir uns heute jetzt hier befinden, ersetzt wurde. Wir haben dann das Pfarrhaus mit dem Pfarrhof von 1779 und 1780 und die Kirchhofmauer mit dem ehemaligen Weinhaus von 1780. Sie haben vielleicht mitgezählt, dreimal die Jahreszahl 1780. In jenem Jahr wurde die umfangreiche Neugestaltung des Kirchenareals hier auf dem Pfarrberg abgeschlossen. Die anschließende Kirchenführung bezieht sich auf die heute hier drin vorhandene Ausstattung. Wir haben hier die barocken Altäre und die Kanzel aus der ehemaligen Klosterkirche der Augustiner in Oberndorf am Neckar. Ich werde einiges sagen zur Herkunft und Bedeutung der einzelnen Skulpturen, die in der Kirche verteilt angebracht sind, wie auch zu den Bildtafeln hier vorne im Chor und dann zur heute in der Kirche vorhandenen Orgel und ihrer Baugeschichte. Ein Thema für sich sind die Vorgängerkirchen hier am Pfarrberg, bekannt aus dem frühen 18. und aus dem 16. Jahrhundert, mit ihrer Ausstattung und die Kirchenbauten aus mittelalterlicher Zeit, sowie die Anfänge dieser Zella hier im oberen Kinzigtal, Zell, seit dem 11. Jahrhundert wohl. Später dann wird in der Mitte des 13. Jahrhunderts über die Schenken, die sich dann von Zell nennen, und ihrer dort unten gebauten Schenkenburg, der Ortsname zu Schenkenzell. Die Vorgehensweise in meinem Vortrag habe ich archäologisch aufgebaut. Das heißt, wir beginnen jetzt mit dem, was wir heute hier haben, sehen können, wo wir drin sitzen. Und dann arbeiten wir uns so wie ein Archäologe von der Grasnarbe ab, Schicht um Schicht nach unten, um dann in die Bauzeit dieser Kirchenbauten im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts dann anzukommen. Beim heutigen Kirchenbau von 1981-82, diesem gingen 15 Jahre diskutieren, beraten, planen, wieder verwerfen, neu planen, zogen ins Land. 1978 hat dann das Landesdenkmalamt dem Teilabriss der Pfarrkirche in Schenkenzell zugestimmt und der heute bestehende Kirchenbau hier wurde errichtet. Dabei wurde eine damals als erforderlich angesehene Erweiterung des Kirchenraumes vorgenommen und damit einhergehend auch eine bauliche Ertüchtigung des gesamten Bauwerkes, unter anderem Heizung, elektrische Anlage, Fenster und was alles damit noch dazugehört. Die Chorwände hier vorne und der Turm daneben an, die blieben stehen. Der Werner Summ hat schon auf die Fotoblätter hingewiesen. Wenn Sie mal da reinschauen, das Blatt 2, da sehen Sie den Grundriss dieses Neubaus, den das Erzbischöfliche Bauamt Freiburg im Juni 1980 in dieser Form vorgelegt hat. Die handschriftlichen Anmerkungen sind von mir zur Erläuterung. Leitender Architekt war damals Heinz Triller, Bauamtsdirektor mit seinen Architekten aus dem Bauamt. Örtlicher Bauleiter hier in Schenkenzell war Architekt Bernd Jehle unter Mitwirkung seines Vaters Architekt Philipp Jehle. Wie Sie sehen können, greift dieses neue Langhaus, in dem wir jetzt hier sitzen, in seinem Grundriss barocke Bauformen auf. Zum Beispiel diese eingeschwungenen Ecken hier und hinten oder auch die nach innen geschwungene neue Brüstung der Empore. Dasselbe gilt für die Treppenanlage, die neu gemacht wurde. Ich stehe hier für die Verbindung von neuem Langhaus mit vorhandenem Chorraum ebenfalls in dieser geschwungenen Ausführung. Mit dieser Lösung, die wir jetzt heute hier haben, sah das Landesdenkmalamt seine Vorgabe nach einem barocken Charakter des Neubaus als erfüllt an, um dann diesem Teilabriss zustimmen zu können. Ich habe zum Vergleich in diesem Grundriss die alte Grundrisslinie der früheren Kirche eingezeichnet und Sie können sehen, dass doch eine sichtbare Erweiterung vorgenommen wurde, vor allem in die Breite. Damals gab es ja noch keine seitlichen Gänge, die Bänke gingen bis zur Wand und nach hinten ebenfalls der heutige Eingangsbereich bedeutet im Grunde genommen eine Verlängerung der damaligen Kirche. Die Sakristei wurde baugleich und etwas größer wieder aufgebaut. Ebenso hat man wieder aufgebaut die Giebelwand, also die Südseite Richtung Kirchrhein runter, zum Teil auch unter Verwendung der vorhandenen Mauersteine, vor allem für die Ecken des Gebäudes. Auch das Portal wurde wieder in etwas breiterer Form so aufgebaut. Die Chorwand der Kirche von 1774, wir gehen da vom Baumeister Franz Josef Salzmann aus, sowie der Turm von 1780 von Baumeister Sebastian Fritschi blieben, wie gesagt, erhalten. Die Pfarrgemeinde, wie auch die politische Gemeinde, konnte dieser Lösung zustimmen. Trotz deutlich größerem Baukörper, vor allem auch höherem Baukörper, stellte dieser keinen Bruch gegenüber dem bisherigen Kirchengebäude dar. Die vorhandene barocke Ausstattung konnte in einem jetzt auch dazu passenden Kirchenraum neu beheimatet werden. Einen Eindruck von den Bauarbeiten vermitteln Fotos. Ich habe Ihnen zwei Beispiele aufgenommen. Das eine ist vom Abriss. Da, wo Sie jetzt sitzen, ist gerade der Bagger unterwegs. Das war im Frühsommer 1980. Man hat in der Woche nach Ostern am Sonntag drauf noch den Weißen Sonntag hier gefeiert mit den Kindern und ich meine, am Montag rückten dann die Baumaschinen an und die Abrissarbeiten haben begonnen. Dasselbe gilt für den Aufbau, das sehen Sie dann auf dem zweiten Foto, das ist der Blick von der Landstraße herkommend, Richtung Albersbach herkommend, mit dem schon bis zur Dachkante hochgezogenen Neubau mit den Fensteröffnungen und Teile der Sakristei. Dahinter, wie gesagt, der stehen gebliebene, vorhandene Turm. Dieses Bauprojekt selbst war damals auch Anlass für eine öffentliche Debatte über Sinn und Zweck vom Abriss und Neubau von Kirchengebäuden. Mehrere Bauprojekte dieser Art im Erzbistum Freiburg in den 1970er Jahren wurden in Presse und Öffentlichkeit zunehmend und auch überregional kritisch kommentiert. Zum Beispiel, wegen ein paar Sitzplätzen mehr wird Kulturgut zerstört. Kann mit einem neumodischen Bau ein solcher Verlust wettgemacht werden? Gibt es eventuell nicht Wichtigeres, das man mit diesem Geld verwirklichen könnte? Im April 1980 widmete die Stuttgarter Zeitung zum Beginn der Abrissarbeiten hier in der Kirche dem Bauvorhaben in Schenkenzell fast eine ganze Seite. In der gleichen Zeit wurde über den Abriss und den Neubau der Kirche in Schluchsee, im Hochschwarzwald, in einem großen Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit berichtet. Ähnliches geschah beim Abriss und Neubau auch in der Zeit der Kirche in Niederbühl bei Rastatt. Sie sehen also, es gab beträchtliche Debatten. Ich würde sagen, 40 Jahre jetzt zurückgeblickt, haben wir es mit endgültigem Beginn von öffentlicher kirchenkritischer Debatte zu tun, aufgehängt an konkreten Bauprojekten mit ihren Für und Widers. Das Landesdenkmalamt war ständig unter Druck, um solche Dinge dann zu rechtfertigen. Das geht auch aus den Schriftwechseln hervor, die zu diesen Vorgängen vorliegen. So, da hätten wir schon mal die erste Schicht jetzt aufgegraben, sage ich mal. Ich lade Sie ein, wir gehen mal in die nächste Schicht. Und zwar ein Blick zum Kirchengebäude von 1774, dessen Langhaus eben 1980 abgerissen wurde. Ich will einen Blick da reinwerfen mit Ihnen, mit einem Gang durch die Kirchenrenovation. Dieser Kirchenbau von 1774 hat in den gut 200 Jahren bis zu seinem Abriss drei Renovationen erlebt. Die letzte Renovation vor dem Abriss war im Jahre 1938-39. Davor war eine große Innenrenovation 1883 und eine erste Renovation von der Bauzeit her überhaupt 1840 und 41. Wie gesagt, gut 40 Jahre vor ihrem Abriss wurde die Kirche hier zum letzten Mal renoviert. 1938 war die Außenrenovation, im Jahr darauf folgte die Innenrenovation. Das einzige mir bekannte Foto von der Außenrenovation hier ist eine Ansichtspostkarte. Die habe ich Ihnen hier, die Frau Albrecht hat sie hier freundlicherweise kopiert, und zwar vom Sommer 1938. Das lässt sich sehr genau festlegen, weil wir wissen, dass im Sommer, im Juli 1938, wurde die Außenrenovation durchgeführt. Im Vordergrund sehen Sie auf diesem Foto die gerade fertiggestellten Siedlungshäuser am Eckerhofweg und am Hoffeld oben. Und im Hintergrund in der Bildmitte die Pfarrkirche St. Ulrich im Baugerüst. Und damit lässt sich das genau zuordnen. Ich gehe davon aus, dass die Fertigstellung der Siedlungshäuser damals Grund war für die Anfertigung dieser Postkarte. Wir sind in der Zeit des Nationalsozialismus. Siedlungsbau war im Rahmen der Ideologie ein besonders wichtiger Punkt, der natürlich auch den Menschen ganz konkret Fortschritte bringen sollte hinsichtlich der Wohnsituation, des Eigentums kleiner Landwirtschaft oder Grund und Boden, um selber hier wohnen zu können. Der kleine Kirchenführer von 1991, der hier hinten drin liegt im Schriftenstand, der weist in seiner Zeittafel über die Kirchengeschichte hier auf Schwierigkeiten und Schikanen bei der Renovierung damals oder im Vorfeld der Renovierung durch die örtliche NSDAP und den Bezirksamt Wolfach hin, die sich im Vorfeld dieser Renovierung ereigneten. Pfarrer war damals hier Karl Bieler, ein im zwischenmenschlichen Umgang eher nicht so ganz einfacher Mensch, der sich auch mit seinen unmittelbaren Mitarbeitern schnell überwerfen konnte und so mitunter eher problematische oder etwas angespannte beziehungsmäßige Kontakte herstellte. In der Zeit hat ja die NSDAP begonnen, ihre Parteigliederungen aufzubauen. Und es blieb dabei nicht aus, dass der Pfarrer als Hirte seiner Herde hier am Ort feststellen musste, dass Pfarreimitglieder eben sich auch in der Partei in diesen Gliederungen engagierten, was natürlich zusätzlich zu Spannungen und Auseinandersetzungen führte. Letztendlich hat damals Pfarrer Bieler seine Versetzung beantragt, dem wurde auch stattgegeben und als neuer Pfarrer kam dann im Frühjahr 1938 Pfarrer Siegel, der einigen, die hier im Raum sind, noch bekannt sein dürfte. Er hat dann mit der Renovierung begonnen, wie gesagt 1938 zuerst die Außenrenovation, damit waren auch die parteilichen und amtlichen Vorgaben erfüllt und da kehrte Ruhe ein, sage ich mal. Und im Jahr 39 dann eben die Innenrenovation. Diese Postkarte hier ist somit auch ein interessantes Zeitdokument, mit diesem Siedlungsbauprojekt der NSDAP im Vordergrund und der gerade in Renovierung befindlichen Kirche im Hintergrund mit den hier kurz angedeuteten Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde. Eine weitere Ansichtspostkarte aus den 1940er Jahren zeigt das Langhaus und den Chorraum im Zustand nach der Innenrenovierung von 1939. Hier fehlen noch die Bildtafeln vom Kreuzweg. Ich werde mal kurz unterbrechen. Sie haben alle eine Jacke an, wie ich sehe. Warum soll ich keine anziehen? Ich hole mir gerade mal eine. Wenn Sie in dieses Langhaus und in die Kirche reinschauen, dann wird Ihnen vermutlich klar, dass man ganz offensichtlich die Konzeption des jetzigen Neubaus, in dem wir uns befinden, doch deutlich am damaligen Zustand und der schon vorhandenen Kirchenausstattung orientiert hat und sich dem ja auch verpflichtet sah. Dennoch hat die Innenrenovation von 1939 weitreichende Änderungen vorgenommen. Denn 50 Jahre zuvor, 1883, war bei einer großen Innenrenovation die ganze Kirche, Wände und Decken vollständig ausgemalt worden. Diese Ausmalung wurde entfernt, die ganze Kirche wurde wieder geweißelt, wie im 19. Jahrhundert, also vor der Ausmalung von 1883 und 1939 hat der Villinger Kunstmaler Paul Hirt zwei großflächige Decken-Freskobilder angebracht, eines hier im Langhaus und eines hier an der Decke im Chorraum. Dieser Stuckrahmen, der wunderschöne barocke Stuckrahmen, ist gerade mal 40 Jahre alt, der wurde erst beim Neubau angebracht, vorher gab es das in der Kirche nicht. Ihren endgültigen Abschluss fand diese Renovation ja kurz vor dem Krieg bzw. gleich zu Beginn des Krieges dann, bedingt durch die Zeitumstände in den Jahren des Nationalsozialismus und mit den Kriegsjahren erst mit mehrjähriger Verzögerung. Im Januar 1945 konnte man die noch für Weihnachten 44 bestellte Weihnachtskrippe endlich aufstellen. Sie war kriegsbedingt auf dem Versand eben eine längere Zeit unterwegs, als das üblicherweise der Fall gewesen wäre. Erst im Frühjahr 1950, 10 Jahre nach seiner Fertigung, wurde der Kreuzweg, den Sie links und rechts hier sehen, in der Kirche aufgehängt. Nach Fertigstellung der Innenrenovation hat Paul Hirt, der gleiche Maler, der auch die Deckenfresken gemacht hat, diese Kreuzwegbilder gemalt, die dann eben im Frühjahr 1950 hier in der Kirche angebracht wurden. Wir gehen mal zur nächsten Renovation. Da habe ich Ihnen ein ganz prima Foto reingenommen. Es geht um die Neugestaltung von 1883. Wir sind in der Zeit des Historismus. In den Stilformen des Historismus hat man die damals in barocker Weise gestaltete Kirche umgestaltet. Eine vollständige Ausmalung, wie Sie sehen können, Decken, Wände, seitlich, überall. In der Architekturgeschichte wird die Stilform der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Historismus bezeichnet. Und zwar meint man damit die Rückbesinnung auf ältere Baustile, wie zum Beispiel die Renaissance, die Gotik, die Romanik. Man spricht dann von Neorenaissance, Neogotik, Neoromanik. Insbesondere ab 1871, nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, treten diese Bauformen hervor. Daher auch der Begriff Gründerzeitarchitektur. Die Ausmalung der Pfarrkirche St. Ulrich von 1883 fällt genau in diese Zeit. Wir haben hier ein Foto vom Kircheninneren von 1900. Das ist aus der Glasplattensammlung des Fotografen Wilhelm Kratt, die im Generallandesarchiv in Karlsruhe eingelagert ist. Der hat auf Glasplatten, wie es heißt, da war noch nichts mit Rollfilm oder mit solchen Dingen. Der kam hier mit einer mächtigen Fotoausrüstung, um hier zu fotografieren. Bemerkenswert, es ist ein Innenraumfoto. Denken Sie heute an Blitzlicht und an solche Dinge, das er also damals hier von der Kirche erstellt hat. Es ist für mich das älteste derzeit bekannte Foto vom Innenraum der Kirche. Sie sehen an den Wänden floralen Motive, Blumen, Zweige, dann diese mauerartigen Formen. Das wurde von sogenannten Dekorationsmalern, das war damals noch eine eigenständige Berufsrichtung im Malerhandwerk, mit Schablonen wurde das aufgetragen. Es gab verschiedene Schablonen aus feinem Blech oder aus Pappe, die an die Wand gehalten wurden. Und dann hat man diese Formen, zum Beispiel dieses Mauerwerk oder Rahmen, eben nach und nach aufgebaut. Die barocken Altäre, wie Sie sehen, die sind ja da, wurden in diese historistische Ausmalung mit einbezogen. Wenn Sie genau hinschauen, dann können Sie feststellen, dass die jeweils außenstehenden Säulen der Altäre wurden in dieser historistischen Form übermalt. Wer heute da denkmalpflegerisch drauf schaut, der kriegt den Schluck auf, dass man also die historistische Ausgestaltung der Wandflächen bis in die Altargestaltung reingezogen hat und die Säulen außen, Sie sehen, die sind auch heller. Gut zu sehen ist es beim Hochaltar. Da ist ein Säulenpaar dunkler, das hat noch die alte Ausmalung und das vordere ist heller. Da hat man auch diese Ringe und florale Motive und so Dinge aufgebracht. Sie sehen auch, dass über den Chorbogen verteilt die Tafeln mit den damaligen Bildern der Kreuzwegstationen angebracht sind. Die Station 1 befand sich hier neben dem Altar, das wäre heute praktisch der gleiche Platz. Und dann wurden die 14 Tafeln über den Chorbogen weg bis nach hier aufgehängt, so wie Sie es hier sehen können. Sie sehen oben diesen Fries mit am Übergang der Wand zur Decke in dieser Krümmung drin. Was hier jetzt für Sie nicht oder ganz schlecht zu sehen ist, neben der zweiten Kreuzwegstation auf der Seite ist eine kleine Jahreszahl noch eingetragen. Da steht 1772, das damals gemeinte Baujahr der Kirche, es ist ja die gleiche Zahl über dem Hauptportal. Auf der gleichen Höhe, auf der anderen Seite, steht die Jahreszahl 1883, also das Jahr dieser Renovierung, die wir hier sehen können. Eine Gestaltungsweise in dieser Art war damals in den Kirchen, man kann fast sagen, flächendeckend verbreitet. Man hat im Historismus, hat man die Kirchen eine nach der anderen in der Weise ausgemalt. Ein sehr prominentes Beispiel haben Sie nicht allzu weit von Schenkensel, wenn Sie mal nach Gengenbach kommen, in die dortige Pfarrkirche St. Marien, die ehemalige Klosterkirche, die ist vollständig in historistischer Weise ausgemalt und auch so bis heute dort erhalten. Was Sie auch auf dem Foto sehen können, auf dem Hochaltar steht eine große Statue. Das ist der Kirchenpatron St. Ulrich. Es ist die Statue, die heute hier neben an der Wand angebracht ist. Damals war die als besondere Referenz an den Kirchenpatron vor der Hochaltarwand auf dem Hochaltar aufgestellt. Sie sehen dort drüben die beiden Skulpturen von Petrus und Paulus, die wichtigsten beiden Apostel. Die waren damals vorne im Chorraum angebracht. Wenn Sie auf das Foto schauen, genau neben in halber Höhe vom Beichtstuhl an der Wand, also nicht am Altar, sondern an der Wand, sind die Apostel Petrus und Paulus angebracht. Da kann man sie noch sehen. Später wurden die dann in den Kirchenraum versetzt und nach dem Neubau stehen sie jetzt eben dort drüben. Neu angeschafft wurden 1883 die Kirchenbänke, die Sie hier sehen. Das sind die Bänke, die waren bis 1980 hier in der Kirche, also rund 100 Jahre lang, und wurden dann eben beim Abbruch ausgeräumt und auch nicht mehr, wie Sie sehen können, wieder verwendet. Wir gehen mal eine Schicht tiefer zu den barocken Altären und der Kanzel aus Oberndorf am Neckar und kommen damit zur Renovation von 1841. 1841 erfolgte nach meinem Kenntnisstand erstmals eine Renovierung der 1774 erbauten Kirche. Nach Lage der Dinge war es erstmals ein Anlass, hier was zu unternehmen, und der Anlass war der Einbau der beiden Seitenaltäre. Man hat eine weitreichende Umgestaltung der Kirche vorgenommen, die sich über einen Zeitraum von 30 Jahren erstreckte. Denn schon 1807 wurde der alte Hochaltar aus der Kirche, aus der Vorgängerkirche, den man wieder hier reingenommen hatte nach dem Neubau, wurde entfernt und der neue, heutige Hochaltar aufgestellt, sowie die Kanzel an der Wand hier drüben angebracht. Dieser Altar und die Kanzel befanden sich zuvor in der ehemaligen Klosterkirche der Augustiner in Oberndorf am Neckar. Das Kloster war kurz zuvor im Zuge der Säkularisation von Staats wegen aufgehoben worden. 1806 zum Jahresende, 1807 Juli stand der Altar schon hier. Das ging alles ganz fix. Die beiden alten Seitenaltäre blieben noch in der Kirche. Nur der Hochaltar wurde ausgewechselt. Die Beschaffung der heutigen Seitenaltäre erfolgte 1840. Und zwar waren die zuvor in der alten Kirche von Hochmössingen bei Oberndorf. Auch diese Altäre waren vorher im aufgehobenen Augustinerkloster und kamen somit über Hochmössingen 1840 nach Schenkenzell, was hiermit eine Wiedervereinigung des Ensembles mit sich gebracht hat. Nachdem die beiden Seitenaltäre auch eingebaut waren, hat man, wie es in den Unterlagen heißt, in der Kirche ordentlich aufgeräumt, sprich ausgeräumt. Viele Skulpturen, Bildmaterialien, sonstige Dinge wurden auf gut Deutsch entrümpelt, entsorgt, rausgeschmissen, wie auch immer. Und man hat die Kirche innen völlig geweißelt, wie es in den Unterlagen heißt. Man hat auch geweißelt die Kommunionbank, den Taufstein, alles ab im Chorraum nach vorne, außer dem Hochaltar selber, wurde alles in Weiß gemacht. Das ist schon ein Hinweis, dass wir dort im Klassizismus sind, wo man die Kirchenräume bevorzugt in Weiß gehalten hat. Wenn Sie sich mal anschauen wollen, wie sowas aussieht, ein doch sehr prominentes Beispiel ist die Marienkirche, die Pfarrkirche St. Marien in Schramberg, aus der ähnlichen Zeit gebaut und ihnen ja sehr in Weiß gehalten als klassizistische Kirche. Als damals die Altäre hierher kamen, wurden sie hinterher renoviert, und zwar vom Kunstmaler Josef Moser aus Wolfach. Seine Frau, eine geborene Lehmann, stammte aus Schenkenzell. So, es kann also festgestellt werden, dass seit 1841 die Barockausstattung aus Oberndorf prägend für den Charakter der Schenkenzeller St. Ulrichskirche ist. Sie wird als eine barocke Kirche empfunden. Im benachbarten Schildach übrigens wird zur gleichen Zeit an der neuen evangelischen Stadtkirche gebaut. Dort haben wir einen Kirchenbau aus dem damals gerade ansatzhaft beginnenden Historismus im neobyzantinischen Stil. Hier wurde Vertrautes aus dem Jahrhundert davor in die Kirche eingebaut. Dort hat man was Neuartiges und bis dato nicht Bekanntes in der Form des Kirchenbaus neu erstellt. Soweit der Gang durch die Renovierungsgeschichte. Ich komme zum Kirchenneubau von 1774 und 1780, eine weitere Schicht. Der Blick vom Pfarrberg her auf die Kirche, Sie haben hier diese Ansichtskarte aus den 1940er Jahren, zeigt Ihnen die Nordseite der Kirche, rechts der Turm, in der Mitte der Chorraum hier und nach links die Sakristei. Der rote Faden, der sich durch die Baugeschichte der Pfarrkirche St. Ulrich zieht, es ist immer dasselbe. Der Kirchenraum ist bei wachsender Zahl der Bevölkerung zu klein geworden. Das bedeutet Erweiterung. Das Gebäude ist in einem schlechten Zustand. Das bedeutet reparieren, renovieren oder vielleicht doch gleich abreißen. Ganz teilweise neu bauen. Es ist ein roter Faden, der sich wohl in der Geschichte von jedem Kirchenbau zeigt. Dazu die stets wiederkehrende Frage, wer zahlt und wie viel? Für Schenkenzell heißt das, die Pfarrkirche samt ihren Einnahmen gehörte damals dem Kloster Wittichen. Das Wappen des Klosters über dem Haupteingang der Kirche hin weist heute noch darauf hin. Damit hatte das Kloster aber auch die Baupflicht für die Kirche. Für die Ausstattung, das Mobiliar, musste die Pfarrgemeinde am Ort selber mit ihren Pfarrangehörigen aufkommen. Erweitern, reparieren, renovieren, abreißen. Eine solche Situation war 1769 eingetreten. Der Schenkenzeller Pfarrberg wird ab da zu einer 10 Jahre langen Dauerbaustelle. Das gesamte Kirchenareal wird neu gestaltet, zum heute noch weitgehend erkennbaren Zustand. Der damalige Ortspfarrer Franz Ignaz Hildbrand beschreibt in einem Bericht den baufälligen Zustand der zur klein gewordenen Kirche. Nicht ohne Folgen. Nach den Unterlagen kommt im Jahr darauf Franz Josef Salzmann, Baumeister, nach Schenkenzell, um sich ein Bild vom Zustand der Kirche zu machen. Er ist gerade eben in der Gegend, den weiter talabwärts in Welschensteinach, baut er gerade die dortige neue Kirche. Für Schenkenzell wird dann 1772 von einem Baumeister Weber ein Plan gezeichnet. Der Chor der alten Kirche soll abgerissen werden und das noch vorhandene Langhaus verlängert und einen neuen Chorabschluss bekommen, um so eben mehr Platz zu schaffen. Der Turm, in den Unterlagen steht, der hinten an der Kirche steht, könnte dabei eben stehen bleiben. Diese Kirche war noch gerüstet. Sie war um vieles kleiner als der dann später gebaute Kirchenraum und noch viel kleiner als das, was wir heute haben. Sie können sich eine kleine Vorstellung machen, wenn Sie jetzt hier drinnen sind und auch dieses Foto sehen mit der Ansicht vom Pfarrberg her. Der viel kleinere Turm der alten Kirche stand an der gleichen Stelle wie der jetzige Turm. Das damalige Langhaus war fast auf den Zentimeter genauso lang, wie heute der Chorraum hier breit ist. Der kleine Chor entspricht in der Grundrissfläche fast genau dem Grundriss der Sakristei. Das Fenster in der Sakristei ist noch genau nach Osten. Dort, wo heute der Ankleidetisch ist für die Paramente, stand früher der Hochaltar. Wenn Sie sich in die Türöffnung stellen vom Turmeingang, dann können Sie durch die Kirche durchblicken, durch die alte, damalige Kirche. Man hat also damals hier eine weitreichende Änderung vorgenommen. Zunächst war mal aufatmen im Kloster Wittichen mit dem Vorschlag, okay, lass das alles stehen, dann machen sie ein bisschen länger und dann haben wir wieder genug Platz. Damit wäre ein befürchteter Abriss entbehrlich gewesen und die Kosten natürlich deutlich niedriger. Die fürstenbergische Landesverwaltung stimmte auch zu, mit den Bauarbeiten wurde begonnen, doch rasch wurde klar, dieser Plan lässt sich nicht verwirklichen. Der Bau wird eingestellt. Die Baustelle ruht, neue Planungen und Verhandlungen folgen. Ergebnis, es wird eine neue Kirche gebaut. Im März 1774 wird das restliche Mauerwerk, das noch da stand, und zwar hauptsächlich die Langhauswände hier von der alten Kirche, werden abgerissen. Der alte kleine Turm bleibt zunächst noch stehen. Es ist davon auszugehen, dass das nach den Plänen von Franz Josef Salzmann dann ein neues Kirchengebäude erbaut wurde. Wir haben bis heute keine Pläne auffinden können, die aus der Zeit vor 1774 sind oder von Salzmann wären, wo eine direkte Urheberschaft nachweisbar wäre. Auf jeden Fall hat man damals, um Platz zu gewinnen, die Bauachse um 90 Grad gedreht. Der Turm blieb stehen. Der neue Chor zeigt nach Norden. Das Langhaus in Nord-Süd-Richtung, die Giebelwand nach Süden, die Bauausrichtung, die wir heute auch noch so haben. Damit kam der Turm, der vorher hinten an der Kirche stand, jetzt seitlich an die Kirche dran. Ein sogenannter Chorflankenturm, wie das im Kirchenbau auch bezeichnet wird. Die früheste mir bekannte bildliche Darstellung dieser Kirche ist eine Ortsansicht von 1827. Einige von Ihnen kennen den Schenkensell-Bildband. Dieser Kupferstich von Maximilian von Ring ist vorne drauf. Und da ist auch die Kirche hinten relativ zutreffend wiedergegeben. Und eine ältere Darstellung der damals gebauten Kirche ist mir bislang nicht bekannt geworden. Dieser Kirchenraum, auch heute noch, ist eine sogenannte Saalkirche. Das heißt, Decke oder Dach liegen direkt auf den Außenmauern auf. Die Kirche besteht zusammen mit dem daran angeschlossenen Chorraum aus einem großen Raum. Keine Pfeiler, keine Gewölbe, keine Seitenschiffe oder Querschiffe. Es ist ein Raum. Das ist übrigens auch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Saal. Sala hieß Haus, und die ersten Häuser der Menschheit, wissen Sie vielleicht, das waren Einraumhäuser. Es gibt heute die Jurten, die man wieder abbauen kann und wieder aufbauen. Das ist ein Einraumhaus. Das ganze Leben der Bewohner spielt sich in einem Raum ab. So. Damals wurde eben ein neuer Chor erbaut, dann das Langhaus nach hier mit der Fassade und später dann der Turm. Den kleinen Turm hatte man stehen gelassen, wie ich schon sagte, und wollte ihn erhöhen, denn das neue Kirchengebäude war ja viel größer und viel höher als das alte. Und dann wollte man diesen Turm erhöhen, doch die Bauleute haben Bedenken bekommen wegen der Statik, ob dieses doch nicht so ganz taugliche kleine Turmgebäude eine Erhöhung in der Form überhaupt mitmachen würde. Wir haben das gleiche Ergebnis wie beim Kirchenbau. 1779 wird der alte Turm abgerissen und an gleicher Stelle 1780 jetzt eben an der westlichen Chorseitenwand der neue Turm. 1784 wurde diese Kirche dann eingeweiht. 1774 hat man den Kirchenraum gebaut, 10 Jahre später wurde eingeweiht. Alles braucht seine Zeit. Nachdem die Bauerei fertig war, hat man die alte Kirchenausstattung wieder in die Kirche reingeholt. Es hat dann wiederum einige Zeit gebraucht, bis die wieder so weit, ich sag mal salonfähig, hergerichtet war, dass man auch einen Bischof nach Schenkensell einladen konnte und die Kirche weihen zu lassen. Wer waren die Baumeister der neuen Kirche damals? Wir reden hier über Franz Josef Salzmann und Sebastian Fritschi. Sie haben hier auch dieses Textblatt mit den näheren Angaben. Franz Josef Salzmann ist bekannt, er gilt als Erbauer von Langhaus, Chor und Sakristei hier im Jahre 1774, als fürstlich-fürstenbergischer Baumeister und durch seine freischaffende Tätigkeit war er viel beschäftigt und eben auch weit bekannt. Allein im Kinzigtal hat er 6 Kirchen gebaut. Ich nenne sie in der Reihenfolge der Erbauung. In Steinach, in Oberwolfach, in Hausach, die dortige wurde wieder abgerissen für den jetzigen Kirchenbau, in Welschensteinach, dann kam Schenkensel und die letzte Kinzigtalkirche von Salzmann ist die Kirche in Haslach. Hier nicht so bekannt ist der Baumeister Sebastian Fritschi, der 1780 den Turm erbaute. Der Bauzustand des Turmes, so wie wir ihn heute kennen, ist damit auch seit der Erbauung unverändert. Sebastian Fritschi war wie sein Vater Johann Kaspar Fritschi als freischaffender Baumeister und selbstständiger Unternehmer tätig. Nach der Säkularisation und der Bildung des Großherzogtums Baden wurde er als Bauinspektor auch im Staatsdienst tätig. Der Grund ist leicht zu erklären. Durch die Säkularisation ist in großem Umfang kirchliches Bauen an den Staat angefallen und damit war auch eine aufgebaute Bauverwaltung notwendig. In unserer Gegend hier hat Fritschi zusammen mit seinem Vater in Rippoldsau das Klostergebäude neben der Kirche errichtet, das heutige Pfarrhaus. Als weiteres Beispiel noch 2 Kirchenbauten von ihm. Die kleine Pfarrkirche St. Josef in Gremmelsbach bei Triberg und die große Stadtpfarrkirche Die Frauen in Waldshut am Hochrhein. Diese Kirche gilt auch als sein Hauptwerk. Der Turm dort zeigt, finde ich zumindest, gewisse Ähnlichkeiten mit dem Turm hier in Schenkensel, wenn Sie mal nach Waldshut kommen. Salzmann und Fritschi müssen sich gekannt haben. Salzmann hat in seinen letzten Berufsjahren mit seiner Familie in Hüfingen gewohnt und ist dort auch 1786 gestorben. Fritschi wurde 1748 in Hüfingen geboren und stammt aus einer Maurerfamilie, die dort seit Generationen ansässig war. Beide waren mehrere Jahre lang auf der gleichen Baustelle tätig, und zwar beim Wiederaufbau des abgebrannten Klosters St. Blasien im Schwarzwald. Salzmann war dort zudem mehrere Jahre als örtlicher Bauleiter tätig. Damit sind diese beiden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mittendrin in der Kirchenbauszene und haben mit bedeutenden Architekten zu tun. Zwischen den Klostergebäuden in St. Blasien, die damals wieder aufgebaut wurden, hat man in einem völlig neuartigen Baustil die heute als Dom von St. Blasien bekannte Klosterkirche gebaut. Der gewaltige Kuppelbau, von dem berühmten Architekten Pierre-Michel Dixnard entworfen, ist die erste frühklassizistische Kirche im südwestdeutschen Raum. Und das hat Auswirkungen. In ihren eigenen Bauten werden Salzmann und Fritschi die einfachen und nüchternen Gestaltungsformen des beginnenden Klassizismus übernehmen. Für Schenkensel können wir sagen, ein einfacher, rechteckiger Grundriss, ohne Umschweife, keine Schnörkel, keine Kurven, keine Giebelwand mit irgendwelchen aufgeweihten Dingen. Hier haben wir ein einfaches Dreieck, wie bei einem antiken Tempel. Einfache Rundbogenfenster, kein barocker Überschwang in einer vielfältigen Form. In einer Ortsbeschreibung von Schenkensel in einem Buch aus dem Jahr 1899 ist zu lesen über die Kirche. Die Kirche ist in romanischem Stil um 1780 erbaut. Also schöner kann man Klassizismus, glaube ich, nicht beschreiben. Wie Salzmann noch in der Barockzeit gebaut hat, können sich in Steinach anschauen. Das war 24 Jahre vor seinem Schenkenseller Kirchenbau 1750. Zudem muss man sagen, dass die beschäftigten Baumeister natürlich auch ihre Blaupausen hatten. Der hatte da einen Kirchenauftrag, der hatte dort einen Kirchenauftrag und vielleicht noch 2 weitere kamen schon um die Ecke. Die mussten ja irgendwie auch klarkommen. Sollten Sie mal nochmal schauen wollen, wie hat denn die Kirche hier früher ausgesehen? Ich meine damit das Langhaus. Fahren Sie nach Ehingen in Hegau. Wer Handball spielt in Schenkensel und in Schildach, weiß, wo Ehingen im Hegau liegt. Denn dort gibt es immer die Auswärtsspiele. Die dortige Pfarrkirche hat im gleichen Jahr 1774 Salzmann gebaut, das Langhaus. Es ist die Blaupause von Schenkenzell oder umgekehrt, vielleicht einen halben Meter kleiner. Genau die gleiche Raumaufteilung, die Empore, die Holztragsäulen, das Portal hinten. Also es ist schon frappierend, hier wurde natürlich auch rationalisiert am Bau. Zu bedenken ist auch, dass mit dem Kloster Wittichen ein franziskanischer Orden als Bauherr auftrat. Eine einfache Bauausführung entsprach den Ordensregeln. Dazu gab es auch jahrelange Rechtsstreite zwischen dem Kloster und der Pfarrei über die Baukostenverteilung. Das einzige barocke Bauteil an dieser Kirche ist das Schmuckfeld mit dem Wittichen Klosterwappen über dem Hauptportal. Wie eingangs schon gesagt, dieser Stuckrahmen, der hier oben so barock an der Decke ist, wurde erst 1982 im Neubau eingebracht. Wir stehen also mit dem Schenkenzeller Kirchenbau 1774 an der Schwelle vom Spätbarock zum beginnenden Klassizismus. Die Kirchenausstattung war in der Hauptsache barock aus den Vorgängerkirchen. Zunächst wieder eingebrachte Teile und dann eben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die barocken Altäre und die Kanzel aus Oberndorf am Neckar. So, jetzt muss ich mal weitermachen hier, die Zeit läuft auch mit. Wir kommen zur Kirchhofmauer und dem ehemaligen Weinhaus. Diese Baumaßnahme setzte den Schlusspunkt dieser zehnjährigen Bauphase zwischen 1770 und 1780. Was wir heute Friedhofsmauer nennen, hieß früher Kirchhofmauer. Den Begriff Friedhof kannte man noch gar nicht. Diese Bezeichnung entstand erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals wurden beim rasanten Wachstum der großen Städte die innerstädtischen Begräbnisplätze, die ja in der Regel um die Kirchen herum lagen, auf dem Kirchhof aus Platzgründen aus der ja immer mehr geschäftigen und lauten Umgebung der Stadt an die Stadtränder auf ruhigeres, friedlicheres Gelände verlegt und wurden so zum Friedhof. In nicht wenigen Städten gibt es die sogenannte Friedenstraße. Das hat nichts mit Krieg und Frieden zu tun, sondern das bezeichnet die damals neu angelegte Verbindungsstraße aus der Stadt heraus zum Friedhof. Schönes Beispiel ist übrigens Offenburg. Dort gibt es die Friedenstraße, die aus der Altstadt zum 1873 angelegten neuen Friedhof hinausführt. Die Kirchhofmauer umfasst also das Grundstück, auf dem das Kirchengebäude steht. Während der Bauzeit war das zugleich Bauhof und Materiallager. Innerhalb der Kirchhofmauer war der Begräbnisplatz für die Verstorbenen der Gemeinde. In Schenkenzell ist das bis heute noch so. Und ich sage jetzt mal, es kam noch der günstige Umstand dazu, dass man eine Friedhofserweiterung, die Anfang der 1960er Jahre nötig wurde, im unmittelbaren Anschluss an den vorhandenen Friedhof hier bewerkstelligen konnte und nicht an einer neuen Stelle einen neuen Friedhof anlegen musste. Aufgerichtet wurde die Friedhofsmauer aus Granitbruchsteinen und aus behauenen Sandsteinquadern. Hier ist davon auszugehen, dass man das Abbruchmaterial der Vorgängerkirche vom alten Turm wie auch vom alten Pfarrhaus, das damals auch noch abgerissen wurde, wieder verbaut wurde. Wenn Sie sich mal die Kirchhofmauer hinten angucken, in Höhe vom Parkplatz, die Innenseite, dann können Sie das schön sehen, da wo der Putz abgefallen ist, die Bruchsteine und die behauenen Sandsteine, die Bruchsteine aus Granit. Ich habe da noch eine Zeichnung Ihnen reingelegt, wenn Sie sich das mal noch angucken, da kann man das auch schön sehen. Das ist aus den Bauakten im Fürstlich-Fürstenbergischen Archiv. Und zwar ist das eine Planskizze. Der Grundriss der Kirche ist keine Bauaufnahme, das ist nur eine Planskizze. Das sehen Sie auch, der Vorschild nicht so, wie er tatsächlich ist. Es geht auch hier nur darum, wie soll der künftige Verlauf der Friedhofsmauer aussehen. Sie können sie hier sehr schön sehen. In der Kopie immer noch zu erkennen ist die alte Friedhofsmauer von vor 1779. mit dieser gepunkelten, kleineren Linie. Und da sehen Sie, im Giebelbereich hier hinten der Kirche wurde damals die Friedhofsmauer abgebrochen, weil das Gelände zu klein war und zur Erweiterung der Kirche wurde das eben durchbrochen, weil hier der Platz nötig war. Und dann hat man als Planskizze, wie gesagt, diese neue Kirchhofmauer erstellt. Dieses kleine Fähnchen da rechts, das ist etwa die Ecke, wenn Sie jetzt da drüben in den Parkplatz reinfahren vom Friedhof. Zu sehen ist vor der Kirche unten rechts ein kleiner viereckiger Punkt. Dieser viereckige Punkt ist der neue Standort des Friedhofskreuzes. Das Friedhofskreuz hat ja die Jahreszahl 1772, stand also an einem anderen Platz. Jetzt steht es im neuen Teil des neu geplanten Friedhofs. Hier draußen steht es ja heute noch, wenn Sie zur Kirche rausgehen, links. Übrigens sollte 1895 bei einer Erweiterung des Friedhofs in dieser Richtung das baufällige Beinhaus abgerissen werden. Der Ortspfarrer und die beiden Bürgermeister von Schinkensell und Bergsell verwiesen jedoch darauf, dass für den Totengräber eine Geschirrkammer für Werkzeug und Material nötig ist. Und so wurde das Beinhaus zu diesem Zweck wieder hergerichtet und blieb damit erhalten, heute ja als Gefallenen-Gedenkstätte umgestaltet. Ich komme zum Pfarrhaus und zum Pfarrhof. Fritschi hat auch diese beiden Bauten erstellt. Offensichtlich hat man dann gesagt, also wenn wir jetzt schon dran sind, dann machen wir es vollends richtig. Nicht nur Kirche und Turm und Kirchhofmauer. Das alte Pfarrhaus war nach den Unterlagen baufällig und einsturzgefährdet eigentlich. Und so erhielt Fritschi auch den Auftrag, das Pfarrhaus mit Pfarrhof neu zu bauen. Er hat es auch gemacht, etwas nach Norden zum Pfarrberg hin, leicht nach Westen versetzt und 1780 fertiggestellt. Ein typisches Amtshaus, würde ich sagen, aus dem 18. Jahrhundert. Im Pfarrhaus drinnen war auch der landwirtschaftliche Teil. Der Pfarrer hatte ja einen Pfarrhof als Teil seiner eigenen Landwirtschaft, die er betrieb. Da war auch ein Stall drin mit Futtergang und allem, wie man sich das im Bauernhaus vorstellt. Vor dem Pfarrhaus wurde ein Ziergarten angelegt. Das ist da, wo heute der Parkplatz ist. Die Nebengebäude, die wir heute im Hof haben, hinterm Pfarrhaus, wurden erst 1792 gebaut. Die Pfarrscheuer und die kleineren Gebäude für Kleinvieh, Schweinestall, Waschküche, diese ganzen Dinge. Bei der Renovierung 1938-39, die ich vorhin vorgestellt hatte, wurde auch der heutige Pfarrsaal gebaut. Man hat damals die Pfarrscheuer, die einstöckige Pfarrscheuer, um einen Stock aufgestockt und einen Pfarrsaal damit gewonnen. Gebaut hat das übrigens damals der junge Architekt Philipp Jehle. Er stand kurz vor Ende seines Studiums nach den Unterlagen unentgeltlich und somit wurde die Pfarrscheuer zum jetzigen Pfarrsaal. Wenn Sie mal reinkommen sollten, über der Eingangstür im Giebel oben ist ein so 20x20 großer Sandstein, sieht aus wie so eine Fliese. Da stehen zwei Jahreszahlen drin, 1792 und 1879. 1792 ist die Erbauung der damaligen Pfarrscheuer und 1879 ist diese Pfarrscheuer abgebrannt. Wurde im gleichen Jahr aber umgehend wieder aufgebaut und wohl aus Erinnerung daran hat man diesen Stein angebracht und auch beim Aufstocken des Gebäudes 1938 dann auch wieder dort eingebaut. Übrigens ist das die einzige Nachricht, die hier bekannt ist, von Bränden. Also Brände an der Kirche, Pfarrhaus oder so, ist nichts bekannt, lediglich der Brand in der Pfarrscheuer 1879. Ich komme zu einer abschließenden Bewertung und Einordnung zur Baugeschichte und zum heutigen Zustand. In diesem Jahr sind es fast 250 Jahre her, genau 250 Jahre, dass 1770 mit den umfangreichen Neubauarbeiten und der Neugestaltung des Kirchenareals begonnen wurde. 10 Jahre später war dann alles fertig. Sie können das sehen auf dem wunderschönen Grundrissplan. Frau Albrecht war so freundlich und hat ihn in Farbe kopiert. Das ist ein so schönes Stück aus dem fürstlich-fürstenbergischen Archiv, dass ich dachte, das sollten wir unbedingt Ihnen in Farbe zeigen. Es zeigt zum einen als Bauaufnahme, die Kirche stand ja damals schon mit ihrem Langhaus, die Kirche, den von Fritschi dann gebauten Turm, hinten das Pfarrhaus, noch ohne die Gebäude im Hof. Da war ja die Landwirtschaft noch im Gebäude drin. Wenn Sie vom Friedhof her mal aufs Pfarrhaus schauen, dann fallen Ihnen die ungleichen Fenster auf. Kleine, große, mittlere, schräg, krumm. Das sind die Fenster von der damaligen Landwirtschaft. Vorne haben wir schöne Fensterachsen, seitlich vom Dorf hin auch, aber auf der Seite ist die Landwirtschaft. Und dazwischen dieser barocke, in barocker Form zumindest, angelegte Ziergarten und der Nutzgarten an der Mauer zum Friedhof. In dem wunderschönen Schmuckkasten hier rechts unten, das ist schon typischer Klassizismus, mit diesen Zopfgebilden, steht, ich lese es Ihnen vor, Plan der wirklichen Lage der neu erbauten Pfarrkirchen, dessen Turm und Gottesacker, also Friedhof, samt Pfarrhof und deren anstoßenden Güter. Sebastian Fritschi von Hüfingen. Es ist kein Jahr dabei, es muss um 1778 gewesen sein, als er das gebaut hat. Es ist auch seltsamerweise oder auch nicht auf jeden Fall kein Ortsnamen dabei, aber es ist klar, dass in Schenkensel ist. Wenn Sie mal auf den Weg schauen, hier unten, da heißt Einfahrt gegen den Ochsen. Also das frühere Gasthaus Ochsen, heute der alte Ochsen, das ist der Weg auf die Heubühne. Oder hier heißt Weg gegen den Pfarrhof, also zum Pfarrhof hin. Hier oben heißt Pfarrgut, welches sich gegen Ost und Nord noch erweitert. Also die Flächen gehen hier noch weiter von den landwirtschaftlichen Flächen des Pfarrhauses. Oben steht noch Messnergarten. Also das war die Fläche, die zum Messnerhaus gehörte, das hier unten hier stand und vom Messner bewirtschaftet wurde. So, jetzt habe ich Ihnen noch diesen Plan erklärt. Interessant ist, aus dem Jahr 1849 gibt es eine Gebäudeschätzung der Kirchenbauten. Kirche, Pfarrhaus, alles was dazugehört. Und damals wurde natürlich auch geprüft, wie ist der Zustand, wie passt es noch, auch im Blick auf die Zukunft. Und man hat damals über eine Kirchenerweiterung nachgedacht. 1849, ich zitiere aus dem Schätzprotokoll. Zitat Beginn. Ein Neubau des Langhauses kann ohne den des Turmes, des Chores und der Sakristei ausgeführt werden. Da aber bisher noch nicht über Mangel an Raum geklagt wurde, die Gänge aber nach üblicher Bewegung auch vielen Gelass darbieten, so glaubt man bei dem noch nicht alten und gut erhaltenen Langhause den Neubau desselben noch etwas hinausschieben zu dürfen. Genau diese Lösung wurde 1980, vor 40 Jahren, dann umgesetzt. Man hat das Langhaus abgerissen und größer neu aufgebaut, Chor, Turm, Sakristei, blieben stehen, hat man damals aufgeholt und wurde dann doch neu gebaut. 1980 erfolgte genau diese Baumaßnahme zum heutigen Bauzustand. In der Diskussion in den 1970er Jahren vor der Kirchenerweiterung gab es mancherlei Besorgnis. Was wird uns da wohl hingestellt und wie wird das alles dann wohl aussehen? Die Lösung, ein Neubau, Zitat in der Stuttgarter Zeitung von 1980, der den barocken Charakter der Kirche eher noch steigern wird. Das, denke ich, kann man sagen. In Oberndorf am Neckar wird auf den Infotafeln in der dortigen Stadthalle nämlich die alte Klosterkirche der Augustiner, auf die nach Schenkenzell verlorenen Schätze hingewiesen und dies auch erkennbar bedauert. Ich sage jetzt hier als letzten Satz des Vortrags, in der Pfarrkirche St. Ulrich in Schenkenzell haben diese Schätze eine ihnen angemessene neue Heimat gefunden. So viel zu meinem Vortrag. Ich denke, eine Pause wäre gut. Wie lang soll die sein, Werner? Wir haben jetzt, ja, 10 nach 4, jetzt dauert es noch ein bisschen. Es ist ja nicht so wohlig warm. Machen wir einfach nur kurz. Wir müssen hier ein bisschen was wegrücken und dann weiter. Oder möchten Sie lieber ein bisschen Zeit haben? Aufstehen, kurz raus. Wollen wir kurz machen. Stummes Nicken ist auch Zustimmung. Okay. Dann machen wir um 7:15 weiter. Ja, dann kommen wir jetzt zu Teil 2 der Kirchenführung hier mit der Erläuterung zu der Kirchenausstattung. Wir reden über die Altäre und die Kanzel aus Oberndorf, über die Skulpturen, über die Bildtafeln, den Kreuzweg und die Orgel. im Advent haben damals die Schenkenzeller ihren neu gebauten Kirchenraum in Besitz genommen. Wie schon im Vortrag angedeutet, das Inventar blieb das alte. Man hat vor Abriss ausgeräumt und die alten Altäre und die sonstige Ausstattung aus der Vorgängerkirche wieder eingebaut. Es gab also zwei kleine Seitenaltäre, einen Hochaltar und eine alte Orgel, eine kleine, aus dem Jahr 1750. An der Stelle eine kurze Anmerkung zum Ausstattungsprogramm einer katholischen Kirche. In der Regel ein Hochaltar, zwei Seitenaltäre. Der linke Seitenaltar ist in aller Regel immer ein Marienaltar. Der rechte Seitenaltar wird häufig für den Altarpatron oder für den Kirchenpatron verwendet oder für einen anderen Heiligen, der in irgendeiner Weise von Bedeutung ist. Die linke Seite mit dem Marienaltar kommt daher, weil man vor der Liturgiereform auf der linken Seite des Chores das Evangelium verlesen hat, mit dem Hinweis, Jesus und seine Mutter die Nähe des Wortes zur Mutter des Herrn. Auf der rechten Seite hat man früher die Lesungen gelesen und in der Nähe war dann eben der Kirchenpatron oder ein Apostelbild oder eine sonstige Darstellung. Typisch ist auch in jeder Kirche, dass gegenüber der Kanzel an der anderen Wand eine Kreuzigungsgruppe sich befindet oder ein Kreuz. Der Kanzelredner sollte sich stets vor Augen halten, über wen und für wen er hier eigentlich tätig ist. Typisch ist auch immer die Ausstattung mit einem Kreuzweg. Oft wurde das in Kirchen auch an den Langhauswänden lang für kleine Prozessionen oder Umzüge innerhalb der Kirche auch benutzt. Wie gesagt, wurde 33 Jahre nach ihrem Bau 1774 die Kirche neu eingerichtet. 1807 kam der heutige Hochaltar aus Oberndorf hierher. Was war passiert? Die Säkularisation von 1803, 1806 hat in einem umfassenden Ausmaß die Aufhebung und die Enteignung von kirchlichem Besitz und kirchlicher Einrichtungen zur Folge gehabt. Dies hatte zur Folge, dass Kirchenausstattung in ebenso ungeahntem Ausmaß, ich sage es mal, auf den Markt geworfen wurde, vielleicht auch zum Fenster raus, Ausverkauf, alles muss raus. So etwa sah das in Oberndorf aus, als das Augustinerkloster Ende 1806 aufgehoben wurde, denn die Gebäude wurden benötigt. Der König des neuen Königreiches Württemberg hat sich dort die Gewehrfabrik eingerichtet. Dasselbe hat übrigens auch der Großherzog in Karlsruhe gemacht. Seine Gewehrfabrik war einige Zeit lang im dann auch aufgehobenen Kloster in St. Blasien, von dem heute schon die Rede war. Wenige Monate später, im Frühjahr 1807, kommt zunächst der heutige Hochaltar nach Schenkenzell und im Juli die Kanzel, die Sie hier an der Wand sehen. Zum Schnäppchenpreis, wie das in der Säkularisation ganz oft war, für billigstes Geld, ich mache jetzt eine ungenaue Rechnung, weil mir die Geldwertbeträge nicht bekannt sind, aber stellen Sie sich vor, Sie bekommen im Möbelhaus eine Schrankwand mit Listenpreis 3.000 Euro angeboten und dürfen sie für 90 Euro mitnehmen. Maurermeister Josef Kilkus aus Schenkenzell hat das Angebot damals mitbekommen, hat nicht gezögert, hat zugegriffen und zu diesem Preis kam damals die Kanzel her. Ähnlich war es mit dem jetzigen Hochaltar. 2.000 Euro 70 bezahlt. Der heutige Hochaltar war damals in der Kirche in Oberndorf der Altar der Rosenkranzbruderschaft. Die beiden alten Seitenaltäre waren ja zunächst verblieben und erst 1841 von Hochmössingen aus dann ergänzt worden. Das Bild auf dem Hochaltar zeigt die Rosenkranzspende. Das ist ein in katholischen Kirchen häufiges Motiv, das in das 16. und 17. Jahrhundert verweist, wo die Bildung von Rosenkranzbruderschaften und das Rosenkranzgebet als Frömmigkeitspraxis einen großen Aufschwung nahm. Und die Ausstattung der Kirchen damit auch deutlich beeinflusste und auch prägte. Wir sind damals in den Folgen der Zeit von Reformation und Gegenreformation, die Glaubenskriege, wenn Sie nur durch das Kinzigtal gehen, die Nachbarn in Alpersbach waren im evangelischen Württemberg, die Schenkenzeller im katholischen Fürstenberg, die Schildacher im evangelischen Württemberg, die Wolfacher wieder im katholischen Fürstenberg, auch auf nächster Nähe hier gab es eben auch konfessionelle Grenzen und Unterschiedlichkeiten. Wir sehen auf dem Hochaltarbild die Rosenkranzspende. Das ist die Vorstellung, dass Maria verleiht den Rosenkranz, und zwar in der üblichen Darstellung der heiligen Katharina von Siena, der berühmten Kirchenlehrerin, und dem heiligen Dominikus. So finden Sie das auf nahezu allen Altären mit dem Motiv der Rosenkranzspende. In Schenkenzell ist es jetzt hier ein bisschen anders. Da haben wir zwar die Katharina von Siena, nicht aber den Dominikus. Hier geht die Rosenkranzspende an den heiligen Augustinus, eine Referenz an das Augustinerkloster. Die Augustiner wollten natürlich ihren Ordensgründer haben, zumal die Dominikaner ja die Ordensregel der Augustiner übernommen hatten. Also da gab es Nachbarschaften und Verwandtschaften und natürlich auch örtliche und lokale Besonderheiten. Zu erwähnen ist in dem Zusammenhang das Dominikanerkloster in Rottweil. Die heutige Dominikanerkirche ist dort ja das bekannte Museum, Teil des Landesmuseums Baden-Württemberg. Und die Dominikaner in Rottweil waren in großem Stile tätig, örtliche Rosenkranzbruderschaften zu gründen und diese Frömmigkeitspraxis zu beleben. Sie taten das im Auftrag des Papstes. Und so haben sie auch in Schenkenzell 1687 eine Rosenkranzbruderschaft gegründet. Der rechte Seitenaltar zeigt im Hauptbild die Steinigung des Stephanus und im kleinen Bild oben die Bekehrung des Paulus vom Saulus zum Paulus Tor Damaskus. Diese beiden Bilder gehören thematisch zusammen. Denn nach der Apostelgeschichte war der Saulus ja aktiv in der Christenverfolgung tätig und hat auch dafür gesorgt, dass die Hinrichtung des Stephanus vollzogen wurde. Und hier oben zeigt man dann eben seine Bekehrung vom Saulus zum Paulus. Er wird sich seiner Taten bewusst und ändert sein Leben. Das ist die inhaltlich auch stimmige Darstellung auf diesem Seitenaltar. Der linke Seitenaltar ist in Hauptbild und kleinem Bild nicht stimmig. Das Hauptbild zeigt uns den Tod Mariens oder Mariä Entschlafen, ein Bild, das heute noch in der orthodoxen Kirche sehr oft zu finden ist. Und oben drüber sehen wir, wie das Haupt des Johannes von der Tochter des Herodias auf dessen Geheiß hin gebracht wird. Diese beiden Bilder passen thematisch nicht zusammen. Das eine hat jetzt nicht zwingend mit dem anderen was zu tun. Dafür gibt es auch einen Grund. Das Hauptbild wurde erst in Schenkenzell eingesetzt, nachdem der Altar von Hochmössingen mit dieser Altar hierher kam. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob dieser Altar ohne Bild kam oder ob er ein Bild hatte, wo die Schenkenzeller sagten, das gefällt uns nicht, da machen wir lieber was anderes rein. Ich vermute, er kam ohne Hauptbild. Denn im gleichen Jahr, als die Altäre hierher kamen, wird die barockisierte Heiligkreuzkirche in Rottweil, der Rottweiler Münster, wird komplett von der barocken Ausstattung befreit, sage ich jetzt mal. Damals wollte man die barockisierte Kirche nicht mehr haben und hat sowohl am Gebäude wie auch in der Ausstattung alle barocken Teile raus. Auch hier gab es einen Ausverkauf. Und die Schenkenzeller haben damals aus Gründen auch immer dieses Bild Mariä Entschlafen gekauft und mit dem Einbau im gleichen Jahr, mit dem Einbau der Altäre, das Hauptbild hier mit diesem Motiv eben ergänzt. Die Altäre selber zeigt in der barocken Ausführung in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Kloster in Oberndorf, so wie es heute noch steht, als Rathaus und die Kirche als Stadthalle, wurden aber erst in der gleichen Zeit erbaut als die Kirche hier, 1776 und 78. Das heißt, auch diese Altäre müssen dort aus der Vorgängerkirche, der Klosterkirche oder aus einer anderen Quelle in die Kirche reingekommen sein. Mit dem Einbau dieser drei Altäre waren auch bauliche Anpassungen in der Kirche verbunden. Die Kanzel kam so, wie sie heute hier hing, aus Oberndorf, nämlich ohne Treppe. Dort hat sie auch keine Treppe gebraucht, denn die Rückwand der Kanzel ist eine Tür, heute noch. Und wie in Klosterkirchen üblich, wurde die Kanzel vom angebauten Klostergebäude aus betreten. Also vom Konventsgebäude, von einem Flur oder von einer Art Sakristei aus. Wenn Sie sich anschauen wollen, wie sowas war, dann fahren Sie nach Wittichen in die Kirche. Dort ist es heute noch so. Dort hat die Kanzel auch keine Treppe, denn der Zugang ist über einen Nebenraum der Sakristei, der früher Teil des Kreuzgangs der abgebrochenen Klostergebäude dort war. Dasselbe war in Oberndorf. Die Kanzel wurde vom Gebäude aus durch die Tür betreten. Und erst in Schenkenzell musste man eine Treppe dran machen. Auf einem der Fotos, die Sie ja vorliegen haben, können Sie das sehen, das Foto von der Innenrenovation 1939, da sieht man auch die Kanzeltreppe. Man hat die dann so baulich ein bisschen angepasst, hat diese vordere Seitenschranke, wurde rausgesägt und dann ging von hier die Treppe hoch und so ein kleines Schwingtürchen dran. Glücklicherweise beim Abriss der Kirche 1980 hat man dieses abgesägte Teil auf dem Kirchenboden noch gefunden und konnte das wieder passend restauriert wieder einsetzen. Ähnlich war es mit den Altären. Die Altartische sind aus Stein gemauert und waren ja in der Kirche vorhanden. Die Altarwände kamen neu rein, hier vorne, die auch Seite, und wurden hinter die Steintische an die Wand gestellt. Nur hat die Verkleidung der Altartische, die hat nicht mehr gepasst. Man hat dann damals diese auch heute noch so zu sehenden Holzverkleidungen angebracht. Die weisen schon in den Klassizismus, 1840 ist die Bauzeit schon längst zu Ende. Und da sind auch solche Bauelemente sichtbar. Auch hier vorne am Hochaltar diese Friesmuster, die da außen rumlaufen, die beiden Kränzchen, die dort hängen, sind übrigens Ergänzungen von 1982, als der Restaurator hier nach dem Neubau das wieder eingerichtet hat. Sie können feststellen, dass die Seitenaltäre hier schräg sind. Nun werden Sie sagen, müssen Sie ja wohl, wir haben hier diese eingeschweiften Ecken, dann können wir ja auch nicht anders hinstellen. Die standen aber in der früher rechteckigen Kirche auch schon schräg. Die Altäre waren auch schräg gemauert. Diese Schrägstellung der Altäre geht zurück auf den deutsch-italienischen Barockbaumeister Bagnato, heißt der Mann. Bagnato, der hat als erster in Kirchen die Altäre nicht mehr querum, seitlich an die Wand, mit Blick nach vorne, sondern schräg gestellt. Damals gab es im Kirchenbau, gerade in der Barockzeit, eine Tendenz, den Chorraum, ich sage es mal, wie eine Theaterfläche zu verstehen. Und die Schrägstellung der Seitenaltäre im Langhaus bewirkte, wie Sie das vom Theater kennen, die schräggestellten Kulissen, die die Tiefe des Raums aufnehmen, aber auch einen optischen Übergang vom Langhaus in den Chorraum rein ermöglichen sollen. Bagnato hat ein bekanntes Beispiel, das Sie vermutlich fast ziemlich alle kennen, gebaut, und zwar die Schlosskirche auf der Mainau im Bodensee. Hat Bagnato gebaut, auch dort mit der Schrägstellung der Seitenaltäre. Das einzige signierte Bild der Altäre, das ist hier, das Hauptbild auf dem Seitenaltar mit der Steinigung des Stephanus. Unten am Rand zum unteren Rahmen hin ist es signiert Josef Ignaz Schilling, gemalt 1738. Josef Ignaz Schilling war ein nicht unbekannter Barockmaler, er stammte aus Villingen und der hat dieses Bild gemalt. Er war unter anderem bei der Ausmalung der bischöflichen Residenz in Dillingen an der Donau, eine damals berühmte Jesuitenuniversität, zeitweise auch Sitz des Bischofs von Augsburg, war dort beschäftigt. Bagnato hat dort übrigens auch gebaut. Also Sie sehen, auch da sind die bekannten Leute wieder untereinander zugange. Und er hat dieses Bild gemalt. Schilling ist dann später weitergezogen nach München und dort auch verstorben. Wenn Sie bei Wikipedia auf Josef Ignaz Schilling gehen, dann gibt es ein Werkverzeichnis und da finden Sie auch die Steinigung des Stephanus in der Pfarrkirche in Schenkensee. Bagnato hat auch Pläne gemacht für den Wiederaufbau in St. Blasien. Wenn Sie dort mal hinfahren und sich durch das Klostergelände laufen, an den Gebäuden sind so kleine Tafeln. Und dann finden Sie an drei Gebäuden, errichtet nach Plänen von Bagnato durch Franz Josef Salzmann. Salzmann war ja dort 6 Jahre Bauleiter und in der Zeit wurden die gebaut. Die Pläne hat er bei Bagnato gemacht, der in der Architekturgeschichte für die Schrägstellung von Seitenaltären zuständig ist. Es war heute ja schon wiederholt von Orten wie Oberndorf, Hochmössingen, Rottweil, Villingen, Hüfingen, Donaueschingen die Rede. Bistum Konstanz war hier bis 1821, dann kam 1827 das neue Bistum Freiburg. Damals gehörte Schenkensee zum Dekanat Rottweil, teilweise auch noch je nach Sitz des Dekans auch zu Oberndorf. Damit sind die jahrhundertealten Verbindungen aus dem Schwarzwald heraus in die östlich angrenzenden Gebiete zu sehen. Die Besiedlung hier im Mittelalter in den Schwarzwald rein, im oberen Kinzigtal, erfolgte vom oberen Neckar her, von der Alb und von der Baar. Damit ist auch zu erklären, weshalb wir speziell in diese Umgebung rein hier ganz viele Bezüge und Verbindungen vorfinden. Die zahlreichen Einzelskulpturen, die Sie hier finden an den Wänden, hier vorne auch im Chorraum, die weisen auf die Vorgängerkirchen hin. In aller Regel, das kennen Sie sicher auch aus anderen Kirchen, die mal abgerissen, neu gebaut oder auch umgebaut, wie auch immer wurden. Die Anhänglichkeit der Leute an die Ausstattung ist nicht zu unterschätzen. Und dann kam es natürlich darauf an, also wenn man hier was Neues macht, eine neue Einrichtung, aber das und das und das hätten wir schon noch gern drin, gehen Sie durch Ihre eigene Wohnung, da finden Sie sicher auch Sachen drin, die nicht erst mit Ihrer Wohnungseinrichtung reingekommen sind, sondern die Sie vielleicht mitgebracht haben oder von anderen Leuten bekommen und hier wiederum einen wichtigen Platz einnehmen sollen. In Kirchen ist das nicht anders und so ist es auch hier. Wir können davon ausgehen, dass so ziemlich alles, was an einzelnen Skulpturen hier drin ist, von den Vorgängerkirchen stammt. Es lässt sich ein bisschen präziser zuordnen. Und zwar wissen wir aus den Unterlagen von den Kirchweihen im Jahre 1784 und im Jahre 1709, welche Altarpatrone bei der Kirchweihe ausgesprochen wurde, für welchen Heiligen die Altarweihe hier vorgesehen war. Und wenn wir jetzt die Altarweihen von damals abgleichen mit dem Figurenbestand hier, dann finden wir zu 3/4 Figuren, die auf diese Altarpatrone hinweisen. Und damit ist zumindest, wenn wir auf der Spurensuche sind, sage ich jetzt mal, sind das deutliche Indizien, dass das eine Herkunft bedeutet. Wir wissen zum Beispiel, 1784 wurde der Seitenaltar dem heiligen Stephanus und den 14 Nothelfern geweiht. Heute haben wir in der Kirche immer noch die kleine Statue des Stephanus hier oben und neben ihm die Statue der Katharina von Alexandrien, eine der 14 Nothelfer. Es liegt nahe, auch vom Stil her, dass diese beiden Figuren in der Vorgängerkirche zum damaligen Altar gehörten und hier eine Aufstellung fanden. Wir haben den linken Seitenaltar, wie schon angekündigt, als Muttergottesaltar, als Marienaltar. Damals war das ein Rosenkranzaltar. Das hat sich dann geändert, als der neue Hochaltar mit Rosenkranzthema und so weiter kam. Dann wurde der alte Rosenkranzaltar nicht mehr benötigt. Wenn Sie sehen wollen, wie ein Rosenkranzaltar ausgesehen hat, fahren Sie in die alte Dorfkirche in Hausach. Dort ist ebenfalls auf der linken Seite noch ein vollständiger Rosenkranzaltar. In der Mitte die Skulptur Maria mit dem Kind, darunter der Dominikus und die Katharina von Siena und um den Altar herum die Medaillons mit den 15 Rosenkranzgeheimnissen in Holz geschnitzt oder wie auch immer gemalt. Dort haben wir das noch so. Dasselbe können wir auf den Schenken selbst voraussetzen. Übrig geblieben von diesem Rosenkranzaltar ist ganz gewiss, meine ich, aus alter Anhänglichkeit der Schenkenzeller die Madonna mit Kind. Und das ist die wir dort an der Wand haben. Die Rosenkranz-Madonna mit Kind. Das weist deutlich darauf hin, dass sie von dort her kommt. Ein ganz wichtiges Indiz ist der Altar im Hausachdorf. Die dortige Rosenkranz-Madonna ist fast genau die gleiche. Ein bisschen andere Gewandfaltung vielleicht, aber der Schwung in der Figur, die Haltung mit dem Kind auf dem Arm und die ganzen Dinge ist dort also auffallend gleich. Das stand eben hier, verblieben ist dann eben noch die Hauptfigur, die Madonna. Bei der Kirchweihe 1709 hat man übrigens den einen Seitenaltar, den Stephanus geweiht, also die Kirchweihe, die eins weiter noch zurückliegt diesem Stephanus. Die 14 Nothelfer wurden dann aus Gründen auch immer noch dazu genommen bei der späteren Kirchweihe. Ich hatte Ihnen vorher das Foto gezeigt, wo der heilige Ulrich auf dem Hochaltar steht. Man hat 1784 nach dem Neubau der Kirche den Hochaltar dem Kirchenpatron geweiht. Und deswegen stand er auch noch bis 1939 hier vorne, da wo jetzt der Pelikan ist. Auf diesem oberen Podest stand die Ulrich-Figur, die heute hier drüben steht. Bei der Kirchweihe 1709 hat man den Hochaltar den damaligen der heiligen Familie geweiht. Davon ist zumindest noch ein Hinweis, wir haben dort einen Josef mit Kind. Ob der nun dort schon da stand oder in Erinnerung an dieses Altarpatronat hergestellt wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es gibt eine Verbindung des damaligen Altarpatronates mit dieser Figur, die heute noch in der Kirche ist. Maria mit Kind haben wir ja hier drüben im Rosenkranzaltar. Die beiden Petrus und Paulus als zusätzliche Patrone hatte ich schon angesprochen, da drüben stehen sie jetzt. Sie sind so aufgestellt, wie sie früher vorne neben Hochaltar war. Das kann man erkennen an der Gewandfaltung. Der linke hat den Gewandwurf von links her. Der rechte, der Paulus, hat den Gewandwurf von der rechten Seite her. Und so standen sie hier vorne an der Wand, neben dem Hochaltar, auf dem alten Foto auch so gut zu sehen. Das heißt, von den sechs dieser Skulpturen können wir den Altarpatronen von 1789 zuweisen. Es gibt hier oben noch die Statue des heiligen Erzengels Michael. Da gibt es jetzt keine Zuordnung zu einem Patronat, aber wir haben hier in der Anlage ein Beinhaus. Und Beinhäuser waren häufig in Verbindung mit dem Erzengel Michael. Der Seelenführer bringt die Seelen der Verstorbenen ins Paradies. Wenn Sie mal nach Oberwolfach kommen, die dortige Kirche hat Salzmann aufgebaut. Die Kirchhofmauer sieht ganz ähnlich aus. Dort steht noch das alte klettrige Beinhaus als Geschirrkammer immer noch. Ein bisschen kleiner wie hier. Und auf dem Dach haben sie mit neuartigem Edelstahl haben sie eine Michaelsfigur oben drauf. Also das ist ein Hinweis, Beinhaus, es gab ja auch Beinhäuser in Verbindung mit Michaels Kapelle. Kann man nebenan haben wir noch den Nepomuk aus Prag. Das ist nun wiederum ein wichtiger Heiliger im 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Rosenkranz-Thematik. Kann man auch dort mitunter in Altarbereichen finden. Der ist hier noch nebenan. So, interessant ist dann die Kreuzigungsgruppe, die wir dort drüben haben. Wenn Sie sich die mal angucken, können wir feststellen, insgesamt sind die Figuren dort sind in sich kleiner als die anderen Figuren, die wir hier in der Kirche haben. Sie sind kleiner und sie stehen nicht auf Konsolen wie die anderen, sondern sie haben unten kleine Wolken dran. Früher hatten diese Figuren übrigens auch Konsolen, so wie nebenan, das kann man aus alten Fotos dann nachweisen. Bernd Jehle vom Neubau 82 hat mir damals mitgeteilt, als es um diese Gruppe ging, hätte der Restaurator gesagt, die bekommen keine Konsolen. Wer auf Wolken daherkommt, braucht keine Konsolen. Hat er natürlich recht. Zu der Gruppe gehört auch die Gottvater-Figur oben drüber, ebenfalls auf Wolken. Das ist ja auch in der Bibel und aus der Wolke kam ein Ruf und diese ganzen Dinge. Die Figuren sind kleiner und ich bin mal auf der Spur, sage ich es hier Ihnen, Spurensuche. In alten oder älteren Kirchen ist es häufig üblich, dass man eine Kreuzigungsgruppe im Chorbogen aufhängt. Oder es gibt Querbalken, wo sie draufsteht. Häufig ist es so, wenn die aufgehängt sind an einem Draht oder an einem Eisenstab, dann haben sie unten eine Wolke. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Gruppe von einer, also eine Kreuzigungsgruppe, die früher mal, ob hier in der Kirche, wie auch immer, in einem Chorbogen ging. Fahren Sie mal nach Nussbach bei Triberg, dort finden Sie genau das gleiche Ensemble auch mit dem Gottvater im Bereich des Chorbogens. Die Frage ist, wer hat das alles geschnitzt? Wir wissen es nicht. Die beiden vorderen Figuren an der Kanzel sind übrigens erst von 1970. Die wurden gestohlen damals und man hat Kopien angefertigt nach Fotos. Von den anderen Figuren können wir das nicht genau sagen. Es gibt einen Hinweis, gibt es, und zwar die Bildhauerfamilie Schupp, ebenfalls aus Villingen, hat in unserem Bereich hier im Schwarzwald auf der Baar am Hochrhein Reihe rum über Generationen hinweg Bildwerke für Kirchen geschaffen. Und die Hausacher sagen, der Rosenkranzaltar ist von Schupp. Und wenn wir nun die Ähnlichkeit nehmen, die also wirklich auffällt mit unserer hier, dann ist zumindest nicht auszuschließen, dass auch Schupp hier den Schenkenzeller Rosenkranzaltar gemacht hat, irgendwann in der ersten Hälfte 18. Jahrhundert. Und diese Kreuzigungsgruppe, die lässt sich auch in die Richtung denken. Die Figuren sind insgesamt, meine ich, lebhafter gearbeitet wie die anderen, die eher stehend Säulenheilige sind, während hier als Schwindel der Arm wird rausgeworfen, Gottvater aus dem Himmel, ausgebreitete Hemden, alle solche Dinge. Möglicherweise Schupp, der für Barocksachen weit bekannte Hermann Brommer, der vor einigen Jahren verstorben ist, hat also hier für die Kirche diese Dinge mit Schupp in Verbindung gebracht, auch mit dem Hinweis nach Hause. Auch von Schupp ist anzunehmen, dieser Schrein mit dem Prager Jesulein, das sogenannte Prager Jesulein, eine kleine Jesusfigur immer stehend. Die Originalfigur ist in einer bekannten Kirche in Prag, ich weiß es den Namen nicht, meine auf der Kleinseite, und war in der Zeit des 30-jährigen Krieges, Religionskriege, ein wichtiges Verehrungsbild, übrigens neben der Rosenkranz-Madonna, die ja auch in diesem Zusammenhang eine große Wichtigkeit hat, und wurde eben für viele Kirchen kopiert und in einem solchen Schrein aufgestellt. Der Schrein stammt aus dem Privatvermögen des damaligen Pfarrers, als die Kirche gebaut wurde, der verfügt hat, wenn er versterben sollte oder Schenkenzell verlässt, versetzt wird oder so, dann solle dieser Schrein hier am Ort verbleiben. Und so ist es dann auch geblieben. Also da haben wir Vergleiche in diese Richtung. Auch Schupp zugeschrieben wird dieses Doppelkreuz. Das Vortragekreuz hier mit den kleinen Figuren. Da haben wir auch eine Jahreszahl, da steht oben drin 1734, also auch erste Hälfte 18. Jahrhundert. Die älteste Skulptur in der Kirche überhaupt ist die spätgotische Pietà, die seit dem Kirchenneubau hier hinten in einer Nische aktuell von einer Schauwand mit wichtigen Infos verdeckt, in dieser Nische hinter diesem Eisengitter ist. Die zeigt damit in eine der Vorgängerkirchen, die um 1500 gebaut wurde. Spätgotische Pietà, man hat sie ja noch, die Schenkenzeller wissen das, noch in den 1970er Jahren wurde die noch von den Frauen auf einem Tragegestell auf die Schultern genommen und bei der von Leichnamsprozession durch das Dorf getragen. Das macht man jetzt nicht mehr. Seit dem Neubau der Kirche ist sie eben hier in dieser Wandnische. Die Rosenkranz-Thematik ist eine beherrschende Sache hier und es zeigt eben in diesem Bereich Türkenkriege, wie sie damals genannt wurden, oder 30-jähriger Krieg, die konfessionellen Auseinandersetzungen, die Frömmigkeitspraxis, die sich daraus ergab, die wir auch hier vor Ort im örtlichen Zusammenhang feststellen können. Damit zusammenhängen die Bildtafeln hier vorne im Chorraum. Auch die wurden früher als bei den Prozessionen mitgetragen. Die haben hinten kleine Handköpfe, konnte man die mittragen. Meistens waren es die älteren Schulmädels, denen hat man jeder einen in die Hand gedrückt, manchmal auch die Frauengemeinschaft oder wer auch immer. Und dann wurde das mit der Prozession mitgetragen. Ich vermute stark, diese 15 Bildtafeln sind quasi ein Ersatz für die nicht mehr vorhandenen Medaillons vom Rosenkranzaltar mit dem Rosenkranz da. Dazu kommen Dominikus und Katharina, die auf dem Altar nicht alle Platz fanden, die hier drüben sind, auf zwei Einzelbildtafeln. Diese Tafeln wurden dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch mal renoviert. Die sind auf Blech gemalt und auch bei der beim Kirchenneubau dann nochmal neu hergerichtet. Sie sehen also, was zunächst so wie ein Sammelsurium an verschiedenen Figuren, die man halt irgendwie da aufgestellt hat, dass wir Platz finden, was zunächst so aussieht wie ein Sammelsurium, wird dann bei näherer Betrachtung und Abgleichung mit Altarpatronen beispielsweise dann doch zu einer nachvollziehbaren Art und Form der Ausstattung. So könnte es zumindest gewesen sein, auch das gilt so lange, bis dann vielleicht wieder neue Quellen auftauchen und man neue Erkenntnisse findet. Fester Bestandteil einer jeden Kirche ist ein Stationenleben im Kreuzweg. Das haben wir auch hier in der Kirche. Früher hing er über den Bogen. Dann wurde er 19 dann bei der Innenrenovation alles abgehängt. Die alten spätbarocken Rahmen hat man belassen, aufgehoben. Die alten Bilder wurden als künstlerisch nicht wertvoll entfernt. Das waren, glaube ich, so Pressdruckpappe oder irgend sowas. Und Paul Hirt, der eben hier die Fresken gemalt hat, hat auch diesen Kreuzweg gemalt 1940, nachdem er hier in der Kirche fertig war. Der damalige Pfarrer schreibt in einem Bericht in einem sehr modernen Stil. Das kann man weiß sagen. Das ist ein ausdrucksvolles Kunstwerk, finde ich. Wir haben hier beginnend mit Station 1 hier, Christus vor Pilatus, und die letzte Station unter der Kanzel, die Grablegung. Wir sind in der Zeit von Kreuz und Hakenkreuz. Und in der Innengestaltung der Kirche, da hat die Partei jetzt nicht groß reingeredet, aber außenrum sollte es wenigstens mal wieder ordentlich aussehen. Und es ist sehr nachvollziehbar, dass hier diese Thematik vom Künstler aufgegriffen wurde. Wir haben die Station 1, wir haben die Station 14. Dazwischen 2 bis 13. Auf diesen Tafeln ist durchgängig das Kreuz, immer in Schwarz gemalt. Und ich meine nicht als Kreuz, als Gegenstand, sondern eher schon als Symbol. Es ist immer dieser schwarze Kreuz durchgehend auf allen Tafeln. Sie werden feststellen, beginnend hier mit jeder Tafel wird der Himmel dunkler. Da ist er noch blau, dann wird er schon dunkelblau, dann noch dunkler, immer dunkler. Vorletzte Station, Maria hält den toten Jesus auf ihren Knien unterm Kreuz, ist der Himmel schwarz. Also diese Verdunkelung, die ja auch in der Leidensgeschichte ja auch so beschrieben wird, hat er hier deutlich nachvollzogen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn Sie mal auf die Tafel 10 gucken, da ist einer der Henkersknechte tätig bei der Vorbereitung der Hinrichtung. Er steht auf dem Kreuz, er tritt das Kreuz mit Füßen. Ich kam auf den Gedanken, hat er nicht die Ähnlichkeit mit Adolf Hitler? Der Scheitel ist seitenverkehrt und er trägt einen Schnurrbart. Der damalige Pfarrer hielt es für angebracht, 10 Jahre zu warten, bis er den Kreuzweg dann doch in der Kirche aufgehängt hat. 1940 in der Kriegszeit, denke ich, war ihm das wohl nicht ganz passend. Wir sind in einer Zeit, wo noch über entartete Kunst gesprochen wurde. Gab es da in die Richtung vielleicht befürchtete Schwierigkeiten? Der Künstler war behindert. Er war zunächst taubstumm. Und in der in der speziellen Anstalt in Heiligenbronn, war er viele Jahre als Schüler und hat auch wieder sprechen gelernt. Und das Hören konnte wieder ausgebildet werden. Als Künstler und Behinderter in der Nazizeit hatte man vielleicht auch schlechte Karten. Die Ausgestaltung von Kirchen war für ihn eventuell eine Nische, wo er auch wirtschaftlich überleben konnte. Kurzum, zum Weißsonntag 1950 dann. Die Bundesrepublik war dann mittlerweile gegründet. In der Richtung gab es dann auch Klarheit. Da hat dann der Pfarrer den Kreuzweg aufgehängt, erstmalig. Also 10 Jahre war er nicht zu sehen. Das nur als Anmerkung hierzu. So. Wir kommen so langsam zum Ende. Die Sonne scheint noch hier von Westen rein. Eine Anmerkung möchte ich noch machen. Beim Neubau der Kirche 1982 war ursprünglich vorgesehen, einen neuen Kreuzweg anzuschaffen, der auch wieder in neuerer Form hier die Kirche ausgestalten sollte. Der alte Kreuzweg wurde dann Ausräumen der Kirche dann aufgehoben. Und während der Bauzeit kam natürlich dann die Frage, was machen wir jetzt? Und zwischenzeitlich war dann auch Bauamt und künstlerische Beurteilung und. Letztlich war das Ergebnis, wir holen den alten Kreuzweg wieder in die Kirche, so wie er heute jetzt hier auch hängt. Hätte man das nicht getan, dann könnten Sie jetzt heute nach Villingen fahren, ins dortige Franziskanermuseum. Die Stadt Villingen stand parat, diesen Kreuzweg, gemalt von einem Villinger Künstler, für das dortige Museum zu erwerben. Das ist nicht dazugekommen, weshalb Sie ihn heute hier anschauen können. Übrigens hat Hirt auch in Schildach gemalt. Er hat 1940 für die alte Kirche dort ein Wandfresko mit dem Kirchenpatron Johannes der Täufer gemalt. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Foto, habe immer noch keins gefunden. Ich behaupte mal hoffnungsvoll, in irgendeinem Schildacher Haushalt gibt es ein Familienalbum mit Fotos vielleicht von der Taufe oder von der Hochzeit in der Kirche, wo geschickterweise vielleicht gerade auch dieses Fresko an der Wand vorne zu sehen wäre. Beim Abriss 1967 der Kirche damals ist das eben auch verschwunden. Übrigens in der Kirche in Hochmössingen, von der heute auch schon wiederholt die Rede war, sind heute auch 2 Glasfenster, die Paul Hirt gemalt hat. Es gibt dort 6 Glasfenster mit Figuren und das jeweils mittlere auf jeder Seite ist von Hirt. So, jetzt kommen wir dann so langsam zum Schluss. 3 Minuten vor 17 Uhr, das passt ja gut. Wir werfen noch einen Blick auf die Orgel. Jetzt müssen Sie entscheiden, wollen Sie den Hals verdrehen oder lieber aufstehen. Das überlasse ich Ihnen und dem Zustand Ihrer Halswirbelsäule. Wir gucken noch auf die neu gebaute Empore hoch, in der die Orgel aus der Vorgängerkirche weiterhin steht. Man hat damals, als man die Kirche 1980 ausgeräumt hat, hat man die Orgel komplett abgebaut und ausgelagert und dann hinterher wieder neu eingebaut. Der Hauptteil dieser Orgel, so wie sie zu sehen ist, ist die neue Orgel, die 1913 und 14 die Firma Schwarz aus Überlingen am Bodensee für die Kirche gebaut hat. Schwarz hat in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine Riesenmenge von Kirchenorgeln gebaut und nicht weniger viele haben seine ganzen Kollegen gebaut. Vor dem Ersten Weltkrieg war ein richtiger Orgelbauboom. Der eine Grund war, die doch massive Bevölkerungszunahme hat dazu geführt, dass unglaublich viele neue Kirchen gebaut wurden. Also mussten auch Orgeln gebaut werden. Gleichzeitig war in der damaligen Zeit in der Technik ein gewaltiger Umbruch, der auch das Orgelwesen beeinflusst hat. Es gab jetzt einen Elektromotor, mit dem man den Blasebalg betreiben konnte, brauchte keinen Blasebalgtreter mehr. Es gab neue Formen der Kraftübertragung, nämlich die elektropneumatischen Möglichkeiten, mit denen man die Kraft der Tasten auf die Pfeifen brachte. Früher gab es ja nur die mechanische Möglichkeit mit Scharnieren und kleinen Ringen und Holzstäben, die Kraftüberwachung vollzogen haben. Da gab es also viel neue Technik, was dazu geführt hat, auch in vorhandenen Kirchen neue Technik und neue Orgeln damit einzubauen. Die Schenkenzeller haben das auch gemacht. 1913 auf 14 wurde diese Orgel gebaut, neu. Sie erklang erstmals am Pfingsten 1914. Ein paar Wochen später begann dann der Erste Weltkrieg. Was Sie heute sehen, ist der Zustand der Orgel nach dem Neubau der Kirche. Und zwar hat man in der Zeit, wo hier gebaut wurde, die Kirche, die Orgel komplett neu gefasst. Zum einen wurde ein beträchtlicher Teil der Pfeifen, der vom Material her schlecht war, wurde ausgetauscht. Man hat auch ein Register, also die Pfeifenreihen dafür, wurde wegen der Abstimmung der Orgel intern, die als nicht passend empfunden wurde, rausgenommen und hat zwei neue Register zusätzlich reingemacht. Die haben dann ein bisschen Platz gebraucht. Sie sehen das jetzt schön am Holzton. Außen das leicht hellere Holz nach oben, innen mit diesen Bögen das etwas dunklere Holz. Das dunklere Holz ist die Breite des Orgelgehäuses von 1913-14. Von 1982 hat man dann durch die Erweiterung um zwei Register ein etwas größeres Orgelgehäuse gebraucht und hat nach links und rechts diese Verbreiterung vorgenommen. Man kann es auch oben schön sehen, wo diese Bretter auf beiden Seiten dran sich anschließen. Diese Umbauten hat der Orgelbauer Winterhalter aus Oberhammersbach gemacht. Das war der Franz Winterhalter, der Vater des jetzigen, mittlerweile ja auch sehr bekannten Cornelius Winterhalter, der ja in Weitrum Orgeln baut, unter anderem die Orgel in der Wieskirche, die neue in Bayern, hat der Winterhalter von Oberhammersbach gebaut. Und der Franz Winterhalter, sein Vater, hat damals 1982 diese Umbauten vorgenommen. Franz Winterhalter hat auch bei der Kircheneinweihung 1983 im Frühjahr die Orgel gespielt. Die Schwarz hat auch in der Umgebung gebaut, fünf Jahre vorher die Orgel in Wittichen, in der Klosterkirche oder Pfarrkirche. Und auch schon einige Jahre vorher die Orgel in St. Roman. Eine sehr bekannte und denkmalgeschützte Schwarzorgel ist die in Gengenbach, auch wegen des kunstvollen Gehäuses. Und eine große Orgel, eine seiner größten, die er gebaut hat, ist, ich komme wieder darauf zurück, im Dom in St. Blasien. In der Bauweise an die barocke Silbermann-Orgel, die es früher dort mal gab und die verbrannt ist, hat er dort eine riesige Orgel in den Chorraum vorne reingestellt. So, jetzt kommen wir so langsam zu Ende. Die Orgel, was Sie jetzt hier vorne sehen, was wir sehen können, ist der sogenannte Orgelprospekt, die Frontseite oder die Schauseite. Als das Ordinariat dem Wunsch der Schenkenzeller dann nachgab 1913 und die Genehmigung zum Bau einer und Kauf einer neuen Orgel erteilte, gab es eine Bedingung. Die Frontseite der alten Orgel muss erhalten bleiben. Somit sehen wir heute in der Schwarzorgel von Winterhalter umgebaut den Orgelprospekt der alten Vorgängerorgel von 1828. Klassizismus, diese Bögen, diese Schnitzereien, die in Gold ausgeführt oben so zu sehen sind, das ist der Orgelprospekt von 1828. Diese Orgel hat gebaut Blasius Schaxl aus Herbolzheim. Blasius Schaxl war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein weit bekannter Orgelbauer und wir wissen jetzt, dass er auch in Schenkenzell eine Orgel gebaut hat. Aktuell sind nach meinen Recherchen etwa 15 Orte bekannt, heute noch, in denen Schaxl-Orgeln waren oder sind, noch sind oder mal waren. Schenkenzell wäre jetzt die Nummer 16. An vier oder fünf Orten sind die Orgeln auch noch spielbar. und auch noch zum Teil im Originalzustand. Sehr bekannt ist die Orgel in Albansweier bei Laa und in Malterdingen bei Emmendingen. Auch in Emmendingen selber gibt es eine Schatzorgel. Somit haben wir hier noch einen Blick in die frühe Orgel aus dem 19. Jahrhundert. Ich komme zu den zusammenfassenden Bemerkungen und sehe, dass wir zeitlich ganz gut hinkommen. Ich möchte meinen heutigen Vortrag und die Kirchenführung beschließen mit einem Zitat von Daniel Liebeskind. Daniel Liebeskind ist ein weltweit tätiger und bekannter Architekt. Ein Satz von ihm aus einem Vortrag vor einigen Monaten, ich las es in der Badischen Zeitung. Zitat: Gebäude sind Erinnerungen an Geschichte. Ich denke, das gilt selbstredend auch für die Pfarrkirche St. Ulrich hier und die kirchlichen Bauten am Schenkenseller Pfarrberg. Wir haben heute jetzt die letzten 250 Jahre in den Blick genommen, beginnen mit dem Jahr 1770, den damaligen Planungen und die dann folgende 10-jährige Baustelle. Wir sind aus dem Spätbarock hinaus in den Frühklassizismus. Das Großereignis der Säkularisation hatte hier für die Kirchenausstattung weitreichende Folgen. Die Kirche hier, man kann das sagen, ist ein Säkularisationsgewinner. Und man kann dazu sagen, wäre nicht für billiges Geld es gekauft worden, vielleicht wäre es gar nicht erhalten geblieben. So haben wir es hier noch stehen. Aber auch sonst natürlich weitreichende Folgen. 450 Jahre lang gehörte die Kirche dem Kloster Wittichen. Jetzt hat der Fürst von Fürstenberg in der Säkularisation als bisheriger Landesherr das Kloster und damit auch die Schenkenseller Kirche, die dazugehörte, übernommen. Jahre später war dann der Bistumswechsel von Konstanz zu Freiburg. In der Renovation von 1883 hat dann der Historismus hier Einzug gehalten mit seiner Art der Ausgestaltung von Kirchen. 1939 hat man das wieder zurückgenommen und wieder eine so wie auch heute weiß gestaltete Kirche wiederhergestellt. Und dann 1980 mit dem Teilabriss der Kirche ein neues Langhaus gebaut, auch mit öffentlicher, kritischer Beobachtung und Begleitung. So haben wir jetzt heute rund 40 Jahre einen Kirchenraum, der in Anlehnung an barocke Bauformen errichtet wurde. Die vorhandene barocke Kirchenausstattung hat eine passende räumliche Umgebung bekommen und, soweit Sie sehen können und ich auch, die nächste Kirchenrenovierung steht ja wohl an. Das ist alles ein bisschen schattig geworden, ne? Aber nach 40 Jahren ist das ein normaler Zustand. Freilich ist damit noch gar nichts gesagt über die Zukunft der Kirche im Gesamten, wie auch der Kirche am Ort mit den Pfarrangehörigen, die sich in ihrer Pfarrkirche beheimatet sehen. Doch das ist ein anderes Thema und wird ja auch an anderer Stelle intensiv diskutiert. Ich meine, ich hätte gelesen, morgen sei Liedgardfest, stimmt das? Trotz Corona oder nicht? In kleinem Rahmen. Liedgardfest. Morgen, genau, morgen. Finde ich jetzt auch gerade passend im Kalender mit der geschichtlichen Verbindung der Kirche hier. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit hatte, mit Ihnen zusammen am Schenkenseller Pfarrberg auf Spurensuche zu gehen. Und ich hoffe natürlich, dass Sie fündig geworden sind.
In so einer Gemeinde, baulich, geschichtlich, ja, kirchlich so seinen Weg. Herzlichen Dank für deinen tollen Vortrag. Und jetzt noch, denke ich, wenn noch Fragen sind, können Fragen gestellt werden. Zum einen an das Thema. Ja, wenn noch jemand Fragen hat, würde ich sich melden.
Die Frage ist vielleicht, wo ist es wärmer? Wo ist es wärmer? Also, wenn noch eine Frage ist, dürfen Sie sich gerne melden, ist kein Problem. Wenn nicht, dann ist auch gut.
Gibt es denn irgendwas, zum allerersten Mal, dass Sie gefragt wurden?
Hier?
Ja.
Zum allerersten Mal? Also, die Ortsbezeichnung oder der Name des Platzes Zella weist natürlich auf eine mittelalterliche Gründung oder auf einen mittelalterlichen Platz hin. Und ich denke, dass so eine Kirche hier haben, die früher geostet war. Also wenn Sie da in der Tür stehen, dann gucken Sie nach da und dann sehen Sie die kleine alte Kirche. Hier hinten der Turm, da der Klanghof, da der Chor und das Fenster nach Osten. Hat es sicherlich auch in früheren Jahrhunderten hier Kirchen gegeben. Der einzige Ort, der übrigens fast nie verändert wurde, das ist der Grund unterm Turm. Alles andere war ja Baustelle hier vor 40 Jahren. Der Grund unterm Turm, der ist, da hat man auch mal einen neuen Boden reingemacht, nehme ich an. Aber da ist, also wenn man da jetzt buddeln würde, könnte man vielleicht mehr finden. Das weiß ich nicht. Interessant wäre auch, es ist bekannt aus einem Bericht des damaligen Pfarrers Siegel, dass bei Grabarbeiten auf dem Friedhof hat man einen Tür- oder Fenstersturz gefunden mit der Jahreszahl 1515. In diesem Jahr wurde nach den Unterlagen eine Kirche hier geweiht oder ein Chor geweiht. Wenn nur ein Chor geweiht wurde, heißt es war vielleicht schon was anderes da, wo dran gebaut wurde. Diesen Stein hat man dann in der Kirchhofmauer verbaut. Und später wurde das dann auch noch sauber verputzt, sodass man im Moment nicht sagen kann, wo der jetzt in der Kirchhofmauer ist. Das Problem ist auch, dass die Seite hier zur Straße hin durch den Straßenbau ja mal zurückgenommen wurde. Man hat über eine größere Strecke die alte Kirchhofmauer niedergelegt und eine neue Betonmauer gebaut. Also ich kann es Ihnen im Moment nicht sagen. Ich hoffe jedes Mal, wie ich nach Schenkensel komme, dass ordentlich der Putz abfällt an der Kirchhofmauer und der Dinger irgendwann mal sichtbar wird. Wenn Sie da hinten schauen, an der Kirchhofmauer Richtung Parkplatz, die Innenseite, dann sieht man das eben schön, die Bruchsteine aus dem Bach unten und die behauenen Sandsteine, also Material aus den Vorgängerbauten. Wie weit es zurückgeht, also es gibt da sicher Indizien, vielleicht auch die eine oder andere Spur, die sich verlieren kann. Quellenmäßig wird es da, und zumindest nach mir bekanntem Stand heute, eher etwas dünn, was jetzt die baulichen Verhältnisse betrifft.
Hat er doch ein recht schönes Ensemble, denke ich, geschaffen. das damals auch ein bisschen finanziell Furore gemacht hat, weil der Erzdiözese, der wurde dann ziemlich mitgebremst, aber es war schon alles bestellt. Und das ist dann auch noch etwas. Dann bedanke ich mich nochmal für deinen tollen Vortrag. Ja, in diesen Corona-Zeiten, das ist halt ein bisschen schwierig mit Zuhörer oder Besucher, aber ich denke, wir haben alle sehr, sehr viel gewonnen. Ich möchte mich auch bedanken bei der Kirchengemeinde, Seelsorge an der Kirche, das ist also ein Kinzigtal, Professor, für die Übungsstellung, also Raum bei der Westmarin, Nachbarin Frau Reichert, viel willkommen.
Corona-Abstand. Genau.
So, da wir ja das Verbot noch für Freikirchen und für Gemeindepresse machen wir jetzt nicht.
Vielen Dank.
Achso. Ja.
Danke sehr.
Ja, bitteschön.
Ja, auch gut.